Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos mit dem Mitch.
Ole, ole, und dem Ant. Das wird eine Partysendung, yeah.
Es wird eine Partysendung. Es ist so, wir haben eine Sondersendung anberaumt, ne? Einberufen.
Ja.
Also eigentlich, man weiß immer nie so genau, kommen wir alle 2 Wochen, kommen wir alle 3 Wochen, kommen wir überhaupt, kommen wir überhaupt nicht.
Wir sind zuletzt, glaube ich, auf einen 3-Wochen-Rhythmus geschwenkt, aber das geht ja jetzt alles nicht, weil wir müssen jetzt unbedingt, wir haben Druck und
ja, die Lage in der Nation, sie ist ernst, ja, aber auch leider hoffnungslos, denn
Gott, oh Gott.
Denn wir müssen uns einfach zu Wort melden, denn morgen, wenn wir aufnehmen, morgen,
heute. Und
also heute, ganz aktuell, brandneu, ja. Also ihr könnt es auch eigentlich nur heute hören, denn nur heute ist diese Sendung aktuell, denn heute am Freitag, den 16. Februar, passiert Folgendes. In der ARD, es gibt eine Sendung, die heißt Germany 12 Points. Und das muss eine Satire-Sendung sein.
Ja.
Ja, das ist eigentlich die beste Satire-Sendung. Und wir werden heute beweisen, warum das eigentlich nur auf eine Satire-Sendung hinauslaufen kann. Denn es geht darum, den deutschen ESC-Teilnehmer zu küren. Wer uns schon einige Male so gehört hat, und Pottermos mal in den letzten 2 Jahren gehört hat, weiß, dass wir regelmäßig über den ESC berichten. Auch wenn wir weder ein Musikpodcast, noch ein ESC-Podcast, noch ein Deutschland-Shaming-Podcast sind.
Genau, ne? Kein NDR-Podcast, ja. Aber irgendwie.
Kein NDR-Podcast.
Wir sind auch keine richtigen Fans vom ESC, ne? Das darf man auch nicht falsch verstehen.
Also Fans sind wir. Also ich meine, das ist schon immer so ein unterhaltsames Event, ja, das ich auch nicht vermisse. Nicht misse. So, genau, ne? Also immer wenn es kommt, also seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ich habe sogar schon geguckt, als das noch gar nicht ESC hieß. Und gut, da gab es ja auch nichts anderes. Eurovision, da hat man das. Da hieß es.
Ach, Grand Prix de la Chanson.
Eurovision de la Chanson. So, genau. Ja, ja. Da haben noch Dirigenten unten im Graben gestanden und haben das Orchester dirigiert und so, ne? Und das hat irgendwann mal auch Alf Igel gemacht, der eigentlich Stefan Raab war und so weiter. Ja, also ganz viele Sachen schon passiert. Und in den letzten Jahren, ihr habt es ja mitbekommen, es gibt die einen Leute, die sagen, das geht mich, das interessiert mich überhaupt nicht, warum sollte mich das interessieren, nur weil die halbe Welt vom Fernseher hängt, wenn das kommt. Aber gut, ja, man hat es wahrscheinlich mitbekommen, jedes Land, das da teilnimmt, das möchte auch irgendwie gewinnen und Deutschland möchte das irgendwie gar nicht mehr. Ja. Also diesen Anschein haben wir jedes Jahr immer mehr und dieses Jahr ganz, ganz, ganz besonders. Wenn man die Kandidaten ansieht, die heute Abend oder auch vor allem anhört, in dem Vorentscheid mit dem Namen Germany 12 Points, Dusepra, 12 Pünkten, oder Pünkten, ja, antreten. Denn es kann eigentlich nur sein, und wir gehen das heute mal durch und werden mit euch zusammen beweisen, oder versuchen zu beweisen, warum es eigentlich Deutschland oder auch eigentlich dem NDR gar nicht daran gelegen sein kann, überhaupt irgendwie da was zu gewinnen oder so. Weil das sind einfach nur, ich möchte den Musikerinnen und Musikern da nicht zu nahe treten, denn für sich genommen sind das natürlich alles nette Leute wahrscheinlich und auch versierte Musiker, aber naja, das jetzt ausgerechnet einer davon, den ESC rocken soll. Ach ja, in den letzten Jahren waren wir immer sehr, sehr, sehr weit hinten und auch im letzten Jahr auf dem letzten Platz. Und ich könnte sagen, da sind schon gute Anwärter dafür dabei.
Ja, und mittlerweile hat es ja auch Tradition, dass wir auf dem letzten Platz landen und auch vielleicht sogar 0 Points bekommen. Und oder von irgendjemandem Trostnippel, also ein Trostpunkt. Also es ist grotesk und eigentlich hat Deutschland mit diesem Ruf jetzt seit Jahren nichts mehr zu verlieren. Eigentlich kannst du dich richtig ausleben und einfach mal alles hinschicken. Ne? Letztes Jahr diese komische Halb-Heavy-Rock-Nummer mit Glam Tralala, wo wir glaube ich keine Punkte geholt haben.
Und nicht so viele, vielleicht 2, 3 oder so, ne?
Ja. Und ich weiß nicht, eigentlich könnte man sich einen Spaß draus machen, aber ich habe das Gefühl, die nehmen das immer noch ernst. Und ich meine, dass diese Sendung
erst
so
ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Da kann man doch mal wirklich mal, weiß ich nicht, Klaus und Klaus hinschicken oder so.
oder einfach mal die Ruspe haben, also den Mut zu sagen, wir lassen nicht hier irgendwen in Deutschland entscheiden. Der NDR gibt die Kohle. Der NDR schickt da eine Band oder eine Interpretin hin mit einem Song, der extra dafür geschrieben wird. Fertig. Aber nein, was machen die? Die machen einen Vorentscheid. Das hat auch eine komische Tradition in Deutschland, dass man es macht. Die anderen Länder machen das ja gar nicht. Und das ist ja noch nicht genug. Wir machen ja nicht nur einen Vorentscheid, der am Freitagabend um 22 Uhr in der ARD gesendet wird.
Um 22 Uhr, man höre und staune. Und das könnte darauf hinweisen, dass es eigentlich irgendwie ja nicht so hoch in der Wertigkeit steht.
Ja, aber die Wertigkeit ist schon höher als bei dem, was jetzt vorher gelaufen ist, was du dir, glaube ich, angeschaut hast oder halbwegs.
Ich habe es zum Glück nicht ganz geschaut.
Ja. Oh Gott, wir haben es ja in der letzten Pottermaus schon kurz angerissen, das Thema, dass es für den 9. Kandidaten des Vorentscheids nochmal eine Sendung Ich will zum ESC gab, die irgendwo ins Nachtprogramm versteckt wurde.
ARD-Mediathek, Nachtprogramm.
Genau, weil es den wahrscheinlich den beiden Coaches, die es da gab, Conchita Wurst und Ray Gavi, selbst peinlich war, glaube ich, das war ja meine Theorie beim letzten Mal schon, dass sie das gemacht haben. Und naja, was daraus geworden ist, werden wir heute erfahren. Denn
wir werden es natürlich nicht hören, weil also, ne, ihr müsst das alles schon selber hören. Und das geht ganz einfach. Ihr könnt einfach auf die ESC-Seite gehen, genau, und euch diese ganzen die Kandidaten anhören. Oder ihr guckt heute Abend halt einfach mal, ohne das vorher schon gehört zu haben. Weil wenn ihr es vorher schon gehört habt, dann ist wahrscheinlich die Hürde etwas größer, sich das nochmal im Fernsehen anzuhören. Aber ich werde es trotzdem gucken. Weil wir müssen ja auch gucken, wer dann da gewinnt. Und wir werden auch eine Prognose abgeben. Ja, wahrscheinlich.
Ja. Ja, ja.
Obwohl das eigentlich, wie gesagt, völlig irrelevant ist.
Total.
Ne? Es ist Pest oder Cholera, es ist Regen oder Traufe, es ist halt, weiß ich nicht, Marie oder Florian oder ich weiß nicht, wie die sich da nennen. Ne? Oder vielleicht auch einfach nur Florian.
Gott, oh Gott, Gott, Gott. Und wenn ihr irgendwas anderes hier erwartet habt, ne, in dieser Sondersendung, ich meine, es steht ja ganz groß oben drüber, dass es eine Sondersendung zu diesem Vorentscheid ist. Heute gibt's nichts anderes. Jetzt gehen wir gleich diese neuen Kandidaten durch.
Keine geplaudert rein,
machen einen Fazit. Kandidaten durch. Nichts Politisches heute, ne? Keinen großen Spaß, keine neue KI-Themen oder irgendwelche Klemmbausteine. Heute tatsächlich nur ESC. Alle, die das nicht interessiert, die haben hoffentlich schon vorher ausgeschaltet. Genau, und wir gehen gleich die einzelnen Kandidaten durch und nehmen uns für jeden, ich weiß nicht, was du dir vorgenommen hast, 3 Minuten Zeit oder so maximal.
Ja, es wird schon ein bisschen mehr werden wahrscheinlich, weil wir uns einfach echauffieren.
Oh Gott, ich bin hier jetzt schon echauffiert.
Es ist gar nicht so ein Thema, wo man sich so echauffieren muss. Wir finden es einfach lustig, wir machen das einfach so ein bisschen so locker flockig hinweg. Ich wollte nur kurz sagen, für alle, die es nicht wissen, zur Genese dieses Vorentscheids, wie es überhaupt dazu kommt, dass jetzt 9 Leute da stehen. Wir wissen, den 9. wissen wir durch diese komische Castingshow.
Bananenweizen heute übrigens, ne?
Bananenweizen. Mhm. einen wunderschönen Appetit beim Bananenweizen. Ich habe hier ein Hörbener IPA von Nederland. Die ich 100% biologisch und lokal.
Lokal.
Was lecker.
Heute aber alkoholfrei noch, ne? Also diese Sendung kann man noch hier alkoholfrei hören. Also auch Pottermos grundsätzlich kann man alkoholfrei hören. Abends, morgen, also diesen ESC-Vorentscheid gucken, das wird ohne Alkohol kaum möglich sein.
Schwer, ja, genau.
Nur für ganz hartgesottene, glaube ich.
Es ist, wir ziehen vielleicht auch zu sehr runter, ne? Schon bevor wir irgendwie hier angefangen haben. Ich wollte nur sagen, so Genese, ne? Also die anderen 8 Kandidaten, im Juli letzten Jahres hat schon der NDR aufgerufen, Leute, bewerbt euch bei uns, schickt uns Videos, wie ihr irgendwelche Songs singt, wie ihr irgendwie was covert oder so. Wir brauchen einfach Leute, die das machen wollen. Aber Leute, die sich nicht zu schade sind dafür, oder die einfach nichts zu verlieren haben, ne? Die irgendwie, für jeden Spaß zu haben sind. Oder die einfach denken, ja gut, ich ziehe das ganze Ding wieder nach vorne. Dann ist irgendwie was Komisches passiert. Es gab irgendwie so eine Deadline und dann wurde diese Deadline nochmal um eine Woche verlängert.
Was?
Ich hab vorhin nicht gesagt, heute werden ganz viele Verschwörungstheorien, also wer uns kennt, wir sind eigentlich ganz, 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 ganz explizit gegen Verschwörungstheorien und für Faktenchecks und gegen Fake News und so weiter.
Ja, ja.
Aber heute gibt es, also von uns wirklich, die eine oder andere Verschwörungstheorie ist, jetzt macht das Ganze etwas schmackhafter auch, ne, mit Verschwörungstheorien, die Entscheidungen für den ESC, den einen oder anderen ESC-Kandidaten zu garnieren.
Aber das ist, glaube ich, gar keine Theorie oder eine Erzählung, sondern ich witter da tatsächlich eine große Verschwörung, was da beim NDR läuft.
Und das ist ja schon, ja bitte, erzähl, ja.
Ja, nee.
Hast du die gleiche also, Theorie
wie ich? Wir kommen gleich bei den Details, bei den ganzen Songs, glaube ich, dazu. Also ja. Vielleicht hinter jedem Song könnte eine Verschwörung stecken, ja, gucken wir mal.
Ich frage mich jetzt einfach nur, warum wird es um eine Woche verlängert? Die haben gesagt, weil ja, die ganzen Labels irgendwie noch in der Sommerpause waren und die waren irgendwie noch gar nicht so weit. Ne? Und dann, aber eine Woche später haben sie irgendwie 50 noch mehr angemeldet. Ne?
Und die haben die Gagen erhöht. Also erzähl doch nichts. Dafür, dass die Leute da auftreten im Vorentscheid, gibt da bestimmt Kohle. Der NDR muss da ordentlich blechen, sonst sind wir da keiner
mehr kommen. Ja, wir haben aber aus diesen, ich weiß nicht, 500 Kandidaten, die was eingereicht haben.
Oh, 500. Und da haben sie die 8 und plus 1 ausgewählt. Wow.
Ja, die haben erstmal eine Shortlist gemacht, irgendwie so mit 32 irgendwie rausgefiltert. Aha. Und dann noch irgendwie mit einer internationalen Jury, schlag mich tot, da das Ganze nochmal, also es wird nicht weiter benannt. Ne, also
ja, habe ich auch gelesen. Transparent, internationale Jury deutscher Vorentscheid. Also das macht mich auch schon an dieser Stelle leicht skeptisch, wo ich denke.
Ja, das gab es aber, glaube ich, im letzten Jahr auch schon. Also beim Vorentscheid heute Abend.
Klar, man hat vor Jahren schon gelernt, die Deutschen wissen nicht, was in Europa gut ankommt. Dann fragen wir doch mal andere. Hm. Kann man ja mal machen. Also, und jetzt verarschen uns die anderen. Das ist die erste Verschwörung.
Ja, genau. Die Entscheidungsfindung wird heute Abend wieder genauso sein, wie beim ESC eigentlich auch, nur etwas verkleinert. Es wird zur Hälfte vom Publikum, zur Hälfte von dieser internationalen Jury Punkte geben. Ne? Und im Publikum, also moderieren wird natürlich Barbara Schöneberger. Das ist ja so die Galionsfigur des ESC in Deutschland sozusagen.
Seit ein paar Jahren schon, ja.
Seit ein paar Jahren, seit gefühlt 100 Jahren. Und im Florian, ich war im Publikum.
Im Florian?
Im Publikum wird auch der Florian sitzen. So.
Ah, Reden ist Silber und Schweigen ist Gold.
Ja, und und Marmorsteine und Eisen bricht.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, Mitch. Genau. Wie gehen wir jetzt da ran? Also,
wir gehen einfach der Reihenfolge der laufenden Nummern dadurch, der Startnummern.
Also, jetzt eine Kapitelmarke.
Also, es fängt an wahrscheinlich morgen Abend mit einem Song mit dem Namen Love on a Budget von einem Herren, der 99 heißt. So, der heißt 99, weil der die 99 in seinem Leben eine große Rolle spielt. Der ist nicht nur 99 geboren, sondern ist auch 1,99 Meter groß. So, das steht alles in, das ist diese Pressetext auf der Seite, ne? Wo wir denken, okay, das sind diese Facts über die Menschen, ne? Das ist das Interessanteste, das ist das, was es erwähnenswert ist.
Ja. Eigentlich heißt er Daniel Leon Schmidt.
Ja.
Nun gut.
Ja, also ihr könnt euch alles das durchlesen. Mhm. Ich finde das total lustig, was die in diesen Pressetexten beziehungsweise in diesen ja, kleinen Bios da geschrieben haben auf der ESC-Seite, ne? Also der so offiziellen NDR-ESC-Seite, ne? Zum Vorentscheid. Um das Ganze irgendwie ja attraktiv zu machen. Wahrscheinlich werden diese ganzen kleinen Stories, ne, das ja, muss ja irgendwie so ein bisschen was Persönliches da drin sein. Das gibt's bei jedem von diesen Kandidaten. Und da sind dann was weiß ich, Straßenmusiker dabei, ne, die es von ganz unten nach ganz oben geschafft haben. Und
genau. Und er wurde ja hier mit 16 schon von erfolgreichen Musikproduzenten entdeckt.
Mhm. Nämlich Henrik Menzel, ne, der hat mal hauptsächlich Udo Lindenberg und andere Künstler produziert. Ja. Und da wurde, also hier jetzt der Performer des Liedes, Daniel Leon Schmidt, ne, der Love on the Budget singt, der hat laut diesem Pressetext hier schon mit 18 Jahren als Songwriter und Musikproduzent bei BMG Germany angefangen. Ich kann nirgendwo kann ich allerdings konnte ich was finden, was der irgendwie produziert hat. Also ein paar Sachen habe ich gefunden, aber ihr ahnt es schon. Unter ferner liefen, so, ja. Ne? Was so die Charterfolge angeht. So, und man kann sich Videos angucken, ne? Die meisten, ne, haben natürlich Videos vorproduziert zu ihren Songs. Die haben auch ihre YouTube-Kanäle, ich habe mal reingeguckt, auch da gibt es so ein paar 10, 20, 30.000 Views pro Video, das ist ja gar nicht mal wenig, ne? Mhm. Aber klar, viele sind so Newcomer, ne? Die, genau wie beim letzten Mal dieser Malik Harris, der wurde sehr von einer Plattenfirma oder von Radiosendern gepusht, ne? Der
vor läuft zwei Jahren, ne? Ja, diese Nummer, die in jedem Supermarkt drei Monate lang lief und einen Tag nach dem ESC nicht mehr.
nee, der hat es wirklich im ESC, hat er abgelost, aber komischerweise im Radio, zumindest mit der Nummer, auch im Formatradio häufig noch zu hören, ne?
Ja, bei WDR 2 auch noch, glaube ich, zwischendurch.
Und jetzt ist der Rap-Part, der so ein bisschen Eminem-mäßig, ein bisschen aggressiver war, der wurde natürlich fürs WDR 2-Format dann etwas weggeschnitten.
Ja.
Weg von Malik Harris. Rein musikalisch, was sagst du zu dem Song? Sagt er dir zu?
Nein.
Nein.
Also das ist wieder Musik, die nicht wehtut. Ne? Wir waren gerade bei WDR 2 und Formatradio. Das kann da auch dudeln. Das merkt man gar nicht, dass es den Song gibt. Und das ist, und also das kann man machen. Also, ja. Aber ich, nee. Also schon, wenn es hier schon drum geht, ob der toll ist oder nicht, ich habe ihn jetzt schon zweimal gehört, schon komplett vergessen, was das ist.
Ja, eben, also der fällt halt nicht weiter auf. Es ist ganz groovig, ist so ein bisschen tanzbar. So eine Mischung aus Elektro und Gitarrennummer. Finde ich ganz nett arrangiert. Es gibt so einen Gitarrenriff, also so eine gemutete, gedämpfte, einstimmige Gitarre. Das bleibt irgendwie im Ohr. Und das Arrangement ist auch, ja, also mit so einem ziemlich straighten Drumbeat und im Refrain kommt halt, es ist nicht zu sehr zugeballert, ne? Es kommt so ein bisschen, so ein paar Akzente kommen rein, es ist ziemlich energetisch. Es ist aber halt, es ist halt einfach nicht genug irgendwie, ne?
Es gibt kein Alleinstellungsmerkmal. Das sind so, ja. Das ist schon tausendmal gehört. Und das kannst du auch so zum ESC schicken. Und das war vielleicht auch schon 20 Mal beim ESC so ein Song. Egal aus welcher Nation. Ganz ehrlich. Das spielt ja überhaupt keine Rolle bei dieser internationalen Popmusik, die hier kommt. Und das ist wirklich so weich gespült. Und jetzt gucke ich gerade nochmal in den Text und denke mir, was soll das? Das ist, also.
I got my love on a budget, but what I got, I give to you. Is yeah. What I'll do, cause girl, I would love it if you make my wish come true. I dream of you. So just imagine with me the life we could lead, you and me and my love on a budget, even if you heard the song a million times.
Ja. Puh, also auf Deutsch wäre das ein richtig schmalziger Schlager.
Also. Aber es ist halt eher so ein etwas Abtempo Pop-Song so, ne? Also ein bisschen groovig.
Ja, genau.
Deswegen, jetzt frage ich mich allerdings.
Gut arrangiert, hast du gerade schon gesagt, ne? Das hören wir heute nicht bei allen Songs. Das ist eigentlich schon sehr, sehr großes Lob für diesen Song.
Das Einzige, was ich mich frage, warum raucht der im Video? Irgendwann zündet er sich so eine Zigarette an.
Ja, warte, doch überhaupt, wir haben 2024, hier wird nicht Leute geraucht.
Weißt du? Weder in Talkshows noch in Videos.
1995 waren die Smoker im Film Waterworld schon die Bösen, ne? Und seitdem gibt es eigentlich keine Raucher mehr in Videos.
Ja. And das the saddest thing that I've ever seen was smokers outside the hospital door.
Ja, richtig.
Das stimmt aber auch.
Wollen wir mal zur nächsten Interpretin kommen?
Ja, also wir sagen, attestieren ihm jetzt mal nicht unbedingt den Sieg. Ne? Nope. Obwohl er bestimmt ein netter Kerl ist.
Ist er.
Jetzt kommt Leona, Undream You. Und ich fange direkt an mit der Frage, warum immer so traurige Songs? Also warum schicken, also in dieser Auswahl, gut, es wird wahrscheinlich auch in der Auswahl ein bisschen was für jeden was dabei sein sollen, aber so, warum muss man denn seinen Herzschmerz, seinen Liebeskummer auch nicht beim ESC verarbeiten? Da muss man doch feiern. Also er muss nicht feiern, man könnte auch irgendwie was ernst gemeintes Politisches machen. Wie? Ich komme mal kurz zum Programm des morgigen Abends, wie ich vorhin gerade gelesen habe, dass da auch die Künstlerin aus der Ukraine, Jamala, auftreten wird, schon mal gewonnen hat mit dem Song 1944. Das ist die Titel von der Deportation der Krim-Tataren durch Josef Stalin. Und damit konnte man den ESC gewinnen. Und das Lied ist auch richtig gut.
Ja, das hat ja auch Relevanz. Ne? Also ich meine, man kann auch tatsächlich mal auch ein ernstes Thema ansprechen in so einem Song und einen guten Song draus machen, aber diese Herzschmerzweinereien und man Liebeskummerkram, also ich weiß nicht, wann das jemals beim ESC gut angekommen ist, weil du sagtest schon, ESC ist eigentlich eine Party, ne? Und wenn es Herzschmerz gibt und Pathos ist großartig, ja, beim ESC, ja. Dann muss man aber alle mitnehmen und alle müssen das fühlen, ne? Und auch wollen, wie Rise Like a Phoenix oder sowas, ne?
Also das ist schon richtig übertrieben, mit Bart und Kleid.
Volle Pulle, ja. Aber hier ist einfach, es ist weinerlich und dann dieser nächste Punkt, den du da hast, ist so diese Billie Eilish Art,
ganz angeblich, ne, das könnte wahrscheinlich so ein Erfolgsgarant sein, vielleicht singt sie auch einfach gerne so, aber man merkt ja, das ist aufgesetzt.
Ja, das ist nicht sie und oder vielleicht doch, ich weiß es nicht, aber es plätschert nett vor sich hin, aber leider zu nett, ne? Das ist, es eckt nirgendwo an. Was ist denn das?
Und den Song komplett verdorben für mich hat dann das, was am Ende kommt, nämlich die Schlagerrückung. Der Song wird einen Ton nach, also unmotiviert, einen Ton nach oben gerückt. So, dass wir das Ganze noch mal ein bisschen pompöser, ein bisschen energetischer haben, das passt aber gar nicht zu dem Song. Wenn es jetzt immer so was Intimes, Nahegehendes sein soll, dann warum denn diese aufdringliche Schlagerrückung, ne, die man, ja, wie der Name schon sagt, von Schlagern kennt, ne? Und ja, es ist so ein bisschen volksliedhaft auch mit diesem Akkordwechsel. Ich glaube, das ist ich wollte schon subtil, weil ihr kennt das alles gar nicht. Wie heißt das auf der ersten Stufe hier die?
Der Grundakkord? Ich frage mich nicht.
Der Grundakkord, genau. Zur Dominante, aber mit Sept-Akkord. Und das klingt immer so ein bisschen sehr schlagerhaft, ne?
Ja, ja. Mhm. Kann man machen. Nee, ja, kann man nicht machen. Also das ist bei mir voll komplett durchgefallen.
Das Interessante ist, wenn man auf den ESC, auf die NDR ESC-Seite geht, da gibt's auch einen Bericht über die Generalprobe. Und da werden auch kuriose Dinge darüber berichtet. Also man kann da lesen, wie die Kameraeinstellungen sind und was die Leute so anhaben, was sie tun auf der Bühne und was sie nicht tun auf der Bühne. Und bei Leona steht da, über das komplette Lied wird Leona mit einer Steadicam begleitet, die Zerbrechlichkeit der Ballade an Jim Yu anfangen soll. Das ist das, was darüber kommen soll, Zerbrechlichkeit. Die erste Hälfte des Liedes ist die Kamera sehr nah an ihr und an ihrem Gesicht. Hier setzt die Inszenierung ganz auf Intimität. Diese. In der zweiten Hälfte des Songs sieht man Leona in einem Durchgang vorrangig in der Bühnenmitte von weiter weg. Das liest sich irgendwie wie so eine Regieanweisung.
Ja, absolut.
Ist gar nicht so usergerecht, oder? Nee, so zielgruppenorientiert.
Richtig.
Ne? Wen interessiert das denn?
Wenn immer an so Leser denken. Sound für wen schreibt man das? Das ist ja furchtbar. Oh, bitte langweile mich nicht. Lass uns zum nächsten.
Die Sängerin trägt ein weißes Kleid, das ihr bis über die Hüfte reicht und sehr an ein Hochzeitskleid erinnert. Ja, dann.
Ah, diese Hochzeitsnummer, richtig. Da habe ich auch ein Foto von gesehen. Das kommt ja bestimmt gut an. Ach nee.
Vielleicht ist auch ein Zauberkleid. Ein Zauberkleid muss dabei, ne? Wo man sowas runterreißt oder was anderes drunter. Ne?
Und bitte mehr LED-Leinwände und sonstige. Und Pyrotechnik.
Machen wir vielleicht später nochmal. Darf ich noch kurz zitieren aus dem Text?
Ach komm.
It's so hard to take that I'm here alone awake. Like it wasn't even real somehow. But I can't unfeel it. I can't undream you now. Unbreak my heart, kann ich dir nur sagen.
Gut.
So, jetzt kommt der Isaac oder Isaac. Ich habe das alles bis jetzt nur gelesen, deswegen weiß ich gar nicht, wie die Menschen sich aussprechen. Der ist, glaube ich, Anglophon, aber irgendwie auch Deutscher eigentlich. Der singt Always on the Run, na 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 na, hey hey, run na na, hey hey oder sowas.
Ich glaube, Isaac würden wir sagen, ne? Der kommt doch aus Westfalen.
Kommt aus Westfalen?
Hieß es doch, wenn ja, ich das nicht mehr richtig hier notiert habe.
Ja, also
der Junge aus Westfalen, aus Ostwestfalen, ja. Gebürtig aus so Paderborn oder was. Die Richtung, richtig.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Heieiei, also hier Casting-Formate war erfolgreich, ne?
Ja, das sind so auch einige Karrieren, ne, die, also ich meine, gut, welcher Musiker, der irgendwie jetzt irgendwo da mit dümpelt, der, also eigentlich gibt's schon keine mehr, die nicht in irgendwelchen Casting-Formaten waren, ne, also das kann man wahrscheinlich gar nicht mehr vermeiden. X-Faktor kenne ich schon gar nicht mehr. Show Your Talent, was ist das, wo läuft das? Da hat er mitgemacht.
Tja.
So, und der hatte natürlich auch sehr tragisch, also das heißt tragisch oder sehr, wie die Bild-Zeitung berichtet, Isaac hat irgendwann mal seine Karriere begann im Alter von 12 Jahren als Straßenmusiker. Zwischendurch lebt er von Hartz IV. Dass er heute nicht mehr davon abhängig ist, verdankt er einem der größten Twitch-Streamer Deutschlands. So, und wenn ihr wissen wollt, wer das ist, dann müsst ihr bei der Bild nachgucken. Völlig irrelevant.
Komplett irrelevant. Komplett. Aber eigentlich ein ganz ganz schöner Lala-Mucke-Song, auch wieder für WDR 2. Ne, recht gefällig, jo, das Ganze. Mit ein bisschen
das kann ganz gut laufen.
Refrain, so indigene Regentanz oder so, ne? Weltmusik.
Genau,
so.
Sowas. Hey, jalalala, hey, jalalala. Ne? Das so Weltmusik, das kommt ja immer gut, so eine kleine Weltmusikanleihe. Ne?
So, erinnert auch direkt an die Kolonialgeschichte von Deutschland. Ist alles super, kann man mal machen.
Genau.
Seine Stimme ist dabei, aber wirklich
ist auch
sehr,
wieder
sehr,
völlig unmotiviert, ne? Warum eigentlich? Ne? Aber
wenn er Bock hat, und vielleicht hat er auch eine Geschichte dazu zu erzählen, weiß ich nicht. Aber was ich ihm positiv zugute halten möchte, ist seine Stimme.
Ja, stimmt.
Die so Reibeisen-mäßig rüberkommen. Ne? Ich habe letztens nochmal die Doku zu We Are the World gesehen, wo auch.
Ach, die wurde mir heute auch empfohlen.
Oh, bei großartig. Ja. Habe ich letztes Wochenende gesehen. Und da singt ja auch Bruce Springsteen mit. Und der hat ja dann damals auch schon so eine Reibeisenstimme gehabt. Ne? Und auch diese eine Zeile, die er da singt, die ist ja sehr, draufgerieben. Da musste ich ein bisschen dran denken, als ich die Nummer von Isaac gehört habe.
Also Isaac ist der Bruce Springsteen Ostwestfalens.
Ja, das sage ich jetzt einfach mal so.
Born in Paderborn. Born in Paderborn, das ist sogar gar nicht
schlecht, oder?
Das ist gut. Also, geht's bestimmt noch schon.
Wenn er das hört.
Ja. Ja, gut, also der hat auch anscheinend irgendwelche Erfolge laut seiner eigenen Website gehabt mit irgendwelchen DJs und Songs, die tolle Chart-Hits waren, die ich aber auch, ich begutte nicht, dass ich jetzt der Experte für Chart-Hits bin, aber Baby Steps heißt der Song, mit dem er anscheinend seinen Durchbruch hatte oder irgendwie sowas. Und von ihm sollte sogar Pink gesagt haben, wow, this boy can sing.
Habe ich auch gelesen, die hat das auf ein YouTube-Video drunter geschrieben oder so anscheinend, ne?
Ja, aber er macht sich ganz bestimmt auch wieder zwei ganz gut zwischen Pink, wie heißt der Typ von der Kelly Family, Ray Garvey und Anastasia, so, ne? Das ist so, der Algorithmus, würde ich sagen.
Klingt gut, aber kann man so bringen.
Hat schon mehr Hitpotenzial als die anderen beiden zuvor.
Ja, ja, ja. Also bisher, wenn die drei dabei wären, wäre er unser Favorit. Mhm. Aber es kommen ja noch 6. Kommen wir zu Nummer 4.
Ja. Wieso aber?
Stimmt. Jetzt kommen wir zu einem Totalausfall, oder? Also ich find's richtig, richtig schlimm.
Ja, da unterstelle ich, dass Sie vielleicht intellektuell da nicht auf der Hähe sind.
Ich?
Ja, sag ich mal. Also ich meine, das ist doch jetzt hier ein bisschen Kunst. Also das ist doch jetzt nicht was fürs breite Publikum, sondern
aber,
das ist schon...
Aber nicht, Kunst mit was für einem Thema? Also, okay. Erklär's mir. Also worum geht's? Wir haben jetzt also hier galant und die singen was von einer Person eigentlich. Der Song heißt aber Katze.
Ja. Aber Katze, ne, das ist natürlich metaphorisch gemeint.
Ja, sofort, das vielleicht ist offensichtlich in der ersten Zeile. Die tun so in diesem Medientext, als würde man das erst später rausfinden, dass es um eine Person geht. In der zweiten Zeile ist es ganz klar. Das ist nicht tierisch.
Nein, nein, es ist einfach personifiziert. Ja. Also es geht um eine Frau, die sie irgendwie als Katze betitelt und so. Ist aber auch jetzt, ja, gut, sollen sie machen. Es ist ein Elektronik-Duo. Bei Elektronik-Duos, Frau und Mann, denke ich an... die eine Humpe-Dame.
Zweiraumwohnung.
Zweiraumwohnung, ja. Sowas, genau. Die waren aber ein bisschen melodiöser und gut, muss man jetzt nicht sein. Das galant, als ich das zum ersten Mal gehört habe, Katze,
sollten
hab ich
nicht letztes Jahr Mia beim Vorentscheid dabei
oder
sein?
Mia, genau.
Und die hat auch Mieze-Katz.
Ja,
genau. Da habe ich ja erwartet, dass die jetzt das Ganze nochmal wiederholen, ein Jahr später, nachdem man vielleicht dann genesen ist von der Erkrankung. Hm. Hat nicht stattgefunden.
Ja, ich glaube, es war nicht mir, aber mir fällt es gleich wieder ein, wer es war. Und das letzte Mal, als wir darüber geredet haben, fiel es mir auch nicht ein, wer es war.
Oh, wir sind so fies, ehrlich.
Komisch, dass mir ausgerechnet das noch einfällt.
toll. Aber kommen wir zurück zu Galant. Also Elektropop, du. Alles klar.
Elektropop,
26-jährige
Mona, analogen Sound.
Aus München.
Klingt, ja.
Der Paul ist schon 29. Aus Mannheim.
Mannheim, ja, genau. Ja,
also Baden-Württemberg und Bayern.
Oh. Die haben wohl ein Faible für Analog-Sounds und Neue Deutsche Welle. So, würde ich mal sagen, ne?
Ja,
genau. Ganz, also als Instrumental finde ich es gar nicht mal schlecht. So mit
Gesang. Richtig. Hm? Aber der Text und wie es gesungen wird, versaut alles.
Ja, es ist auch einfach sehr monoton und man weiß es nicht. Soll es so ein bisschen frech sein? Soll es ein bisschen ironisch sein? Soll es, man weiß es nicht so genau. Es ist irgendwie so, ja, weder Fisch noch Katze, so.
Genau. Mein erster Gedanke war auch, als ich mich mit dem Text nicht näher beschäftigt habe, das klingt auch ein bisschen lasziv, ja?
Ja.
Und wo ich dachte, irgendwie fremdlich, das passt hier auch nicht hin, ne?
Aber obwohl es von einer Katze handelt, im Video machen die so Bewegungen wie so Vögel. Die flattern so ein bisschen mit den Armen.
Ja, ja,
wenn passt. Das die Stage-Performance ist, vielleicht möchten die auch vor der Katze wegfliegen.
Passt. Und ich meine, das Ding ist ja, es geht ja um eine Person, die sich merkwürdig verhält, Menschen auf Distanz hält und der Hintergrund ist ein Trauma, wodurch die Person vom inneren Ich abgespalten ist, was am Ende auch in der Bridge quasi wie auf die mit der Faust ins Gesicht erklärt wird. Also,
sie und ihr kleines Ich.
Ja, genau. Wo ich denke, geht gar nicht. Geht wirklich überhaupt nicht. Das kann man so niemals nie machen.
Das ist ein super Beispiel hier aus dem Pressetext, wie man einfach viele Worte um wirklich nichts machen kann. Der ESC bietet dem Duo die Gelegenheit, mit ihrer kreativen Vision ein Zeichen für Vielfalt und Einzigartigkeit zu setzen. Bla, bla, bla.
Tja, schade.
Sie ist eine Katze, eine böse Katze, sie ist eine Katze, eine böse Katze. Miau.
Jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz besonderen. oder?
Jetzt kommen wir zu Florian oder Florian. Also jedenfalls ist es Florian mit Y. Und das ist nämlich der Gewinner des besagten Grusel-Castings.
Mhm. Sie nennen es Entscheidungsshow.
Ja.
Das, Gott, oh Gott. Also das, was über 6 Folgen gelaufen ist in der Mediathek beziehungsweise im Nachtprogramm.
Der 28-jährige Sänger aus Künzelsau. Oder Künzelsau. Ja. Künzelsau. Ja. Da wird auch versucht, irgendwie auch für den Pressetext irgendwie aus allem, was er zu bieten hat, das Ganze zu glorifizieren. Aber frage ich mich immer, ja, gut, es ist halt jemand, der in der Castingshow teilgenommen hat, aber man muss doch nicht alles irgendwie versuchen, überinterpretieren. Der hat mal in Schulmusicals mitgemacht, da hat er singen gelernt und er studiert jetzt irgendwo an der Popakademie. Ne? Also das sind ja so, gibt es so diese Pop-Akademien, da muss man einfach Geld bezahlen und man
auch studiert Mann, das so. Ne?
Ja. Ja. Alles okay. Dann kann man das aber auch so sagen. Aber man muss nicht so tun, als ob das der neue Broadway-Star ist oder so. Ne? Der hat halt einfach bei der Castingshow überzeugt.
Aber der hat halt auch so schon überhöht. Bei My Fair Lady die Hauptfigur gesungen.
Ja, in der Schule.
Ja, wenn man das jetzt weglassen würde, Mitch. Mann.
Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Ist auch nicht schlimm. Aber die sollen nicht so tun, als ob es am Broadway gewesen
das
wäre.
Das ist echt so grausam, was sie da machen. So. Und kommen wir mal zu dem Song. Wir reden hier über eine Pop. Nee, noch nicht mal Pop. Das ist eine Piano-Ballade.
Ja, schon eine poppige Piano-Ballade, ja.
Ja, okay. Und kann man ja was draus machen, ne? Könnte ja funktionieren für ein ESC, wenn sie nicht so generisch wäre. Total generisch und wirklich belanglos. So.
Das ist wirklich belanglos, ja. Das kann man wirklich nicht anders sagen. Ja. Und das hat Ray Garvey mitkomponiert. Liegt wahrscheinlich auch daran, ich habe es wirklich nicht ganz verfolgt. Ich glaube, es gab auch so ähnlich wie bei The Voice of Germany so Teams, ne? Wo dann entweder das Wurst-Team oder das Garvey-Team dann gewonnen hat. Und da hat wahrscheinlich der Wurst am Ende und für seinen Kandidaten und der Garvey für seinen Kandidaten was geschrieben. Und das war halt das, ja.
Ein Konzept, was nicht aufgeht, und bitte NDR, lernt daraus, macht das nie wieder. Diese Art des Castings.
Ich muss leider auch sagen, dass es gibt eine Live-Version, also klar, natürlich, da wurde ja live gesungen und wahrscheinlich wird heute Abend auch live gesungen und beim ESC muss auch live gesungen werden. Und ich glaube, das ist nicht die Stärke von Herrn Flo Ryan. Es gibt ja mittlerweile dann auch auf Spotify oder YouTube eine Studioversion dieses Songs, Scars, ne? Scars are beautiful, sowas irgendwie ist ja die Message davon. Ne? Mhm. Da ist natürlich kein Schieferton dabei, aber die Live-Version ist schon ja, gewagt. Ne?
Also auf die jetzt auf der ESC-Homepage ist, das ist ja wohl, so wirkt das, der Auftritt am Ende dieser Casting-Show,
wo Ray Garvey
auch ganz, ganz glücklich ist, dass das so toll macht, wo er gezeigt wird und wurde es nochmal präsentiert. Und am Anfang werden einfach ganze Silben weggenuschelt. Ne? Also wenn du nur da zuhörst, in diesem Moment, denkst du, was ist das überhaupt für ein Text? Was sagt der denn da?
Ja, aber fragt man sich dann, wie mussten sich die anderen angehört haben, die nicht gewonnen haben?
Richtig.
Wir sind heute aber ganz, ganz schön kritisch und ganz schön gemein.
Also, ja, nee, es wird gleich besser.
Wie auf unserem hohen Ross.
Ja, gleich wird es besser, liebe Leute. Also hier muss man nochmal ganz kurz vom Leder ziehen, weil das wäre ja echt, jetzt haben wir wirklich das Schlechteste schon gesehen, oder Mitch? Also so viel können wir spoilern. Das war wirklich der Schlimmste. Jetzt wird es noch besser.
Und jetzt kommen wir zu der, Verschwörungstheorie schlechthin. Und es muss jetzt einfach ganz klar sein, ich werde gleich Verschwörungstheorien formulieren, aber nur um der Formulierung einer Verschwörungstheorie willen. Ne? Nur.
Ich will sie gar nicht verbreiten.
Nein, ich will sie gar nicht verbreiten, aber ich finde es einfach nur ganz einen interessanten Gedanken. Ah, ja. Jetzt kommen wir zu Bodine Monet.
Wer kennt sie nicht?
Also zumindest.
Die einen oder anderen Niederländer werden sie schon kennen.
Ja, der Niederländer der geht ja gerne nach Bodine Monet. Ja.
Guck mal.
Ja, der Finn Herr Moi und Lök. Ja. Und der Song heißt Tears Like Rain. Erinnert mich ein bisschen an Robin Beck, weißt du noch? Die damals auch was für Coca-Cola gesungen hat. Die hatten noch einen zweiten Hit gehabt, der hieß I can't say tears in the rain. Da, 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 da. Na, ja. Jetzt besser gesungen als ich. Also mit so, der war auch so, der hat so eine dreibeinige Eisenstimme gehabt. Robin Beck. Wie hieß nochmal der Song von Coca-Cola?
Robin Beck.
First Time, First Love.
Oh.
Ja.
Schlimm.
Egal, also nur der Song, der
damals.
Songtitel.
Ganz lange, ja. Ganz, ganz lange her. Mhm. Egal.
Findet ihr alles nicht in den Shownotes, weil wir das so schnell machen müssen, dass wir gar keine großartigen Shownotes mehr machen können. Das tut mir leid. Wir bitten um Entschuldigung.
Nö. Wir geben unser Bestes.
Jetzt kommen ganz, ganz kuriose Dinge. Ich lese es einfach mal vor. Als Niederländerin für Deutschland zum Eurovision Song Contest 2024 in Schweden. Mehr Multikulti geht kaum. Die 23-jährige Sängerin Budine Monet möchte ihren Traum mit dem Song Tears Like Rain verwirklichen. Budine Monet hat kanadische Wurzeln und wuchs im nordholländischen Haarlem auf. Im Alter von 8 Jahren nahm sie erstmals Gesangsunterricht. Aktuell lebt sie in Zandvoort und absolviert eine Musikausbildung am Conservatorium Haarlem. Durch ihre Eltern kam sie mit dem ESC in Kontakt und möchte aufgrund ihrer engen Beziehung zu ihrem Nachbarland ESC für Deutschland antreten. So, diesen Satz lese ich jetzt nochmal. Achtung, ja, Verschwörungstheorie.
Jetzt wird es interessant. Nochmal, genau hingehört.
Und möchte aufgrund ihrer engen Beziehung zu ihrem Nachbarland beim ESC für Deutschland antreten.
Moment.
Wer möchte hat denn das?
Mit wem Beziehung?
Das glaube ich einfach nicht.
Das ist sowas von gelogen.
Wer würde sich denn aus den Niederlanden absichtlich in Deutschland beim NDR bewerben und sagen, ey, Leute, ich weiß,
ihr seid erfolglos.
Ihr seid erfolglos. Ich könnte auch für die Niederlande antreten, die sind immer irgendwie in den Top Ten. Hm. Aber ich mache lieber Deutschland. Ne? Obwohl ich eigentlich eine ganz passable Sängerin bin. Ich habe auch schon hier in Niederlanden alle möglichen Fernsehshows gewonnen und so weiter. Ne? So die X-Faktor und was es da noch alles gibt. Ne? Aber sie macht in Deutschland mit.
Und wenn ich das machen wollte, dann würde ich doch am Ende eher sagen, entweder nehmt ihr mich oder gar nicht. Ich mache nicht bei euch bei einer Castingshow mit. Also bei beim Vorentscheid mit, meine ich.
Ja, und deswegen kann es auch nur sein, also ich meine Prognose ist, am Ende gewinnt die.
Ja.
Alle sind geschmiert.
Ja.
Und es steht von vornherein fest.
Ja.
Das ist die Verschwörungstheorie.
Das ist die Verschwörungstheorie.
Weil das ist auch die einzige, die irgendwie so eine, ja, ich sag mal, moderne, eingängige Popnummer hat. Für den ESC ist modern ja immer das, was eigentlich schon 20 Jahre alt ist. Ne? Das ist dann für den ESC modern. Deswegen ist das gut für den ESC. Weil sie klingt wie Shakira.
Der so, kriegt eine richtig schöne, energische Tanz-ESC-Popnummer. Genau. Ne? Das ist, doch, doch.
Das ist so mit so einem irgendwie so ein kleiner, ne?
Ja, ja, stimmt. Kleiner, ist auch wieder ein kleiner Hook, Billie Eilish-Einschlag, ne?
Ja, kommt also eigentlich der einzige Song, der irgendwie so eine Hook hat. Ne?
Ja.
Und ja, ein bisschen nuschelt die auch wieder wie Billie Eilish, aber ja, also hauptsächlich klingt sie wie Shakira. Und da wird man bestimmt auch eine schöne Show machen, ist schön tanzbar und so weiter. Ne? Mhm. Und was schreiben die hier beim ESC-Vorentscheid? Was macht sie? Kriegt sie auch irgendwelche Pyro-Effekte? Wo ist sie denn? Die hängenden Gärten von Monet beginnt ihren Song mit einem dichten Blättergebilde. Oh Gott, in der ersten Strophe sucht die Kamera Budine im Dickicht. Zum ersten Refrain hin werden die Blätter gelandet, hochgezogen und man sieht die Sängerin zum ersten Mal in Gänze. Budine Monet trägt ein halbdurchsichtiges Kleid. Okay. Und bekommt kurz vor dem zweiten Refrain auch sichtbare Unterstützung. Also das Kleid ist nur halbdurchsichtig, aber die Unterstützung ist sichtbar.
Wen ist das?
4 Background-Sängerinnen betreten die Bühne.
Ja,
und die Blätter verschwinden noch weiter aus dem Blickfeld. Das ist ja wie bei Adam und Eva.
Ja.
Golden angeleuchtet, erinnern Sie an einen Kronleuchter, der über Budine und ihren Sängerinnen hängt. From the Chandelier. Hier. Im Hintergrund auf der LED-Wand sieht man Pfützen aus Gold, in die zum Schluss Pyroregen von der Studiodecke fällt. Ja, das kann ja nur zum Erfolg führen.
Und schon wieder Rumgeheule, also, ne? Na also gut.
Ja, Tiers, ne? Das schon wieder Geheule. Ja, ich weiß
Mann,
auch nicht.
Mann. Aber tatsächlich,
Das kann nicht anders ausgehen. Nee. Sonst wäre keine Niederländerin dabei.
Wobei, Leute, wir haben gleich noch einen Kandidaten, der dabei ist, der es auch machen könnte.
Könnte.
Gucken wir mal. Aber es ist nicht die Nummer 7, zu der wir jetzt
kommen. Es ist nicht die Nummer 7. Und über die gehen wir ganz, ganz schnell hinweg.
Oh, ganz schnell.
Das sie ist heißt Maria Marie Reim.
Marie Reim.
Mit dem Song Naiv.
Genau.
Naiv.
Das ist alles sehr, ja, genau. Genau, der Song ist naiv und
darüber breiten wir einfach den Mantel des Schweigens aus, denn es ist Schlager. Es ist schlimmer Kirmesschlager. Wie der Name schon sagt, Reim. Ich glaube, das ist das uneheliche Kind oder das eheliche Kind von Matthias Reim und Michelle.
Mhm.
Oder,
genau.
Also irgendwie so zwei Schlagermenschen. Michelle hat vor 20 Jahren schon mal am ESC teilgenommen.
Und genau und so klingt Song, das.
Also genau, es klingt so wie, was weiß ich, Helene Fischer geht auf
Andrea Berg.
Ja, ja. Ja, für dich bin ich wieder naiv, denn deine Blicke gehen so tief. Heute Nacht, für eine Nacht, bin ich wieder verliebt. Oder so.
Kommen wir zu Max.
Ja, jetzt kommt Max Mutzke, den kennen wir ja alle schon. I can't wait until tonight, ne, hat damals der Herr Stefan Raab für ihn geschrieben. Und
oh, das ist 20 ESC Jahre her, ne? Und das ist meine nächste Theorie, nämlich, ne, wir feiern hier ein Jubiläum und das gibt beim ESC jetzt auch mal gut, dass man so nach 10 oder 20 Jahren den gleichen Kandidaten nochmal hinschickt. Das hat letztes Jahr die Schwedin geschafft und das kann auch, der Max könnte das auch schaffen.
Richtig, also noch mal Max hat ja vor 10 Jahren nicht gewonnen.
In den Top 10 zu kommen. Ja. Natürlich, der war ja gar nicht so schlecht damals, ne? Was war das, 8. Platz oder so?
Ich habe jetzt auch an 8 gedacht, irgendwie so.
Ja, das könnte sein. Ja?
Das wird schon stimmen.
Da hat er einen Punkt. Da hat er 8 Punkte. Punkte sogar. Ja. Aber was macht er denn diesmal?
Jo, ich würde sagen, große Stimme und interessanter Song. Kirchentags-Empowerment-Attitüde. Mittelteil in dramatischem Moll mit so hektischen wie stereotypen Streichern. Also so ein, boah.
Also ich glaube, der Song läuft schon rauf und runter für der 2.
Das kann sein, ja.
Ja. Und das Video ist auch sehr interessant, tatsächlich, wo ich denke...
Ja, da wird mit Jenga gespielt. Ich hab Jenga gespielt, du hast Plötzchen geschrieben. Ja.
Ich habe hier korrigiert.
Er hat korrigiert.
Ja. Wieso? Ein Klötzchenspiel wird gespielt, das nicht ganz offensichtlich nicht Jenga ist, denn die Steinchen sind ein bisschen länger und naja, das Spiel wird ja auch ganz anders gespielt, was er da macht. Ne?
Ja. Also
wie er den Turm baut und das, was er da tut, funktioniert mit Jenga-Steinen nicht. Und aber sind Jenga-artigen Steine vielleicht ein bisschen größer. Ich habe nicht rausgefunden, welches Brettspiel es ist oder welche, ne? Es wird irgendeins sein.
Kaplersteine vielleicht?
Vielleicht.
Gibt's auch, ne?
Ja. Vielleicht. Und wie gesagt, dieser Tisch stürzt, der Turm stürzt natürlich ein. Ne? Wie soll's anders sein?
Ja, ich habe das direkt verbunden mit. Also stürzt der Tisch. Nein, am Ende stürzt der Turm auf dem Tisch zusammen, wie die Hoffnung auf einen Essay-Erfolg.
Ach so, weil er hier den Beitrag von Bondi Monet gesehen hat. Wo er sagt, nee.
Genau,
Mist, ich brauche gar nicht antreten, muss mich gar nicht ins Zeug legen.
Und dabei habe ich so einen schönen großen Hut auf.
Ja, das stimmt, der ist wirklich schön, der Hut. Mann, Mann.
Wie damals bei Camillo und Pepone oder andersrum.
Wahnsinn.
So ein Pfarrer. Ich hau immer vor das Mikro.
Aber Mats Mutzke ist für den deutschen Zuschauer der einzige bekannte Interpret, den man da zu sehen kriegt, ne?
Ja, ja. Und das finde ich dann auch eigentlich auch ganz mutig von ihm, dass er sich dafür, was heißt, also nicht zu schade ist. Also ich glaube, er steht auch dahinter. Es ist auch wirklich, man kann nichts Schlechtes sagen jetzt über diesen Song. Und er ist auch wirklich ein arrivierter Künstler. Und er macht ja auch in vielen anderen Formaten mit, ne? Und hat so sein Ding gemacht. Ist jetzt einer von den Leuten, die immer mal wieder in den Medien, vielleicht auch sogar in den Charts, im Radio sind und schreibt, glaube ich, auch Songs für andere und sowas. Ne? Also das macht er so halt seinen Lebensunterhalt mit. Ne? Und der hat schon eine wirklich passable, bemerkenswerte Stimme. Ich finde den Song halt einfach ziemlich langweilig, nichtssagend. Also der könnte auch einfach mal ein bisschen... Weiß nicht, was weniger Vorhersehbares machen, weil ich glaube, das ist genau das, was man mit ihm assoziiert. Ne? Wenn er zum ESC fahren will, dann gibt es halt so eine Mittemponummer. Sehr gefühlvoll, sehr dramatisch auch, ne? Und überarrangiert. Also da ist wirklich alles drin, so, ne? Also wirklich. Ah. Und dann singt er auch in hohen Lagen, das kann er auch wirklich gut, ne? Ohne jetzt ins Falsett, also wirklich mit Bruststimme so richtig. Oh. Also gesangstechnisch ist er natürlich ganz vorne dabei.
Aber finde ich auch.
Find den Song jetzt irgendwie nicht so überragend.
Tja, aber überragende Songs.
Ich finde bei allen Songs fehlen irgendwie so die Hooks.
Ja, da wird keiner gecatcht. Ne?
Ja.
Eieiei.
Also nachdem dieser Turm am Ende des Videos, kurz vor Ende des Videos zusammenbricht, sieht man ihn dann wieder in der Natur aufgebaut, überlebensgroß. Max Mutzke steht davor und schaut ihn an. Und das ist natürlich so ein Symbol für, ja, so heißt der Song, Stay Forever Strong.
Chaka.
Das ist mir dann auch ein bisschen zu viel Chaka, ne? So, dieses Empowerment. Oh, muss man die Leute immer so, entweder heulen sie alle rum oder es wird so ganz übertrieben. Ah, glaub an dich und alles wird toll. Und kann doch einfach mal über Tanzen singen oder so.
Ja, oder was Belangreiches, keine Ahnung. Es gibt so viele schöne Themen. Ich meine, guck dir unsere Pottermos-Archive an.
Ja.
Worüber man sich so unterhalten kann, stundenlang, ne? Da kann man auch mal einen guten Song drüber machen.
Könnten wir mal machen. Also,
ja? Oder so eine Starship-Saga, 18 Minuten lang. Da kann man eine ganze Geschichten kann man erzählen. Ja, ich glaub, ne?
So 18 Minuten ist hier zu lang. Man kann
ja, glaube ich, so 3,5 Minuten. Ne? Dann machst du halt eine kleine Popnummer zum 18. Januar, was auch immer. Also es geht ja alles. Kann man mal.
Ich habe gelesen, dass der Song von ganz am Anfang von dem 99-Typen, der war eigentlich nur 2 Minuten 20. Den haben wir extra noch verlängern mit einem Gitarrensolo.
Mit Gitarrensolo.
Haben wir noch einen Song?
Einen haben wir noch.
Oh boy. Oh boy. Das ist interessant. Das ist auch wieder so als Fazit. So als letzter Song kommt Oh boy.
Gott.
Ja. Der ist von Rick. Der hat, glaube ich, schon mal auch teilgenommen, oder?
Hat er?
Kann schon sein. Ich glaube, ist er gegen Max Mutzke ausgeschieden oder so. Also ich kriege das alles gar nicht mehr auseinander. Auf jeden Fall ist das auch wieder so ein eher ernsterer Song, ne? Untermalt von atmosphärischen Klängen, aufsteigenden Streichern und einer durchgehenden Klaviermelodie stellt sich Rick im Song Oh Boy die Frage, wo tiefe Freundschaft aufhört und die Liebe anfängt. Er erzählt von den Schatten in seinem Herzen und der Ungewissheit seiner eigenen Gefühle. Oh Boy steigert sich von Minute zu Minute und endet in einem intensiven Schlussakt, den er beim Vorentscheid auf die Bühne bringen will.
Ja, mittlerweile arbeitet er als Songwriter, Komponist und Musikproduzent für verschiedene Projekte. Darunter auch für Live-Veranstaltungen wie Theater- und Zirkusproduktionen. So begleitet seine Musik unter anderem auch artistische Einlagen bei, jetzt hört, Feuerwerk der Turnkunst.
Ja, und jetzt hört. Das habe ich gesehen.
Nein.
Ja. Anfang des Jahres, ne, das war so ein Familienweihnachtsgeschenk, da haben wir uns das Feuerwerk der Turnkunst gegeben. Will ich jetzt gar nicht so sehr darauf eingehen. Das ist einfach wahnsinnig, was da geturnt wurde.
Klar.
Und das Ganze, das hat mich ein bisschen irritiert, war die musikalische Untermalung. Es war eine Liveband dabei, die so quasi um das Turnfeld herum drapiert waren und ganz, ganz schlimme 80er Jahre so Musical-Kirchentagsmusik gespielt haben. Die irgendwie so einen roten Faden hatte. Es ging irgendwie um irgendeine Stadt und Leute, die sich in irgendeiner Stadt treffen und so. Aber es war, da habe ich schon gedacht, was ist das denn für eine komische Musik?
Ja, jetzt
und
weiß
jetzt
es.
Wird mir so einiges klar. Ja. Das ist von Rick.
Der hat das gemacht.
Oh boy.
Oh boy, oh boy.
Also mein ich habe es ja hier nochmal, weil ich mich nicht an alle Songs jetzt hier vielleicht gedacht habe, dass ich mich nochmal live hier jetzt erinnern kann, nachdem ich sie nur einmal gehört habe, habe ich ein paar Notizen gemacht. Die Notizen dazu waren von mir ernste, teils etwas zu pathetische Pianoballade mit perkussiven Einlagen und schmachtenden Streichern. Und zu den perkussiven Einlagen gehört sogar auch eine Peitsche. Und das Ganze schreit nur so nach einer Pyroshow.
Oh boy.
Oh boy. Und damit hört dann wohl auch der Vorentscheid morgen auf. Mhm. Da bin ich mal wirklich gespannt. Also, ja, was meinst du? Wer vertritt uns?
Also, wer vertritt uns? Mann. Also, erstmal ist das ja teilweise ein Wettbewerb der Belanglosigkeit. Ja.
Ja, klar, es ist einfach Popmusik, es ist einfach, der nimmt sich auch gar nicht viel zu ernst. Also deswegen denke ich mal, was will der denn eigentlich? Ne? Nehmen die sich jetzt ernst? Nicht? Ja, oder
verstehe ich
was
nicht.
Dazwischen?
Und, und warum trauen die sich nicht an das Thema Queer ran? Also der ESC ist doch auch eine Party der Queerness, ja?
Ja, ich glaube, dafür stehen so Rick und Florian irgendwie
ist
ein.
Ist das
ne?
so? Also in den Texten, die der ESC da schreibt, anscheinend nicht.
Ja, doch, also irgendwo habe ich Queerness gelesen, zumindest bei Rick.
Okay.
Weil das ist ja wirklich auch eine große Community, die da den unterstützt, ne?
Oh boy.
Aber vielleicht auch ein bisschen mehr Party und ein bisschen weniger Pathos, ne?
Tja. Ja, schauen wir mal. Aber wie gesagt, wenn du die Queer-Szene natürlich packen willst, dann brauchst du auch tatsächlich, ne, du musst die irgendwo greifen, du musst die berühren, ne? Also keiner dieser Songs hat mich berührt, ne? Also wenn es die nicht gäbe.
Ich glaube, die stehen dann, also da eher sowas wie hieß sie damals, Dana International oder sowas aus Israel.
Mhm.
So wie so eine Ikone, ne? Mhm. So eine Disco-Ikone, ja, die dann sowas wie Donna Summer oder Kylie Minogue oder so. Ne?
Ja. Aber was wir da teilweise hören, ist alles schon da gewesen. Es ist, oder wie bei der Katze, unpassend und schräg. Ja, was soll das werden, ne?
Ja, oder deutscher Schlager auf internationaler Bühne, wer soll das denn verstehen?
Das ist Quatsch, das ist Quatsch. Also ich meine, hat das schon mal stattgefunden beim ESC bestimmt?
Ja, ich meine, ein bisschen Frieden, ne? Ja, ja, aber das war ja noch, damals war alles Schlager irgendwie, da war es Chanson, ne?
Ja, ja, ja,
Chanson,
ja, ja.
Ja, da war es alles halt irgendwie so wirklich mit Udo Jürgens, ne, für Österreich und Mireille Mathieu für Frankreich, sowas, ne? Also wirklich Chance
und so. Ja, und was Ralf Siegel so geschrieben hat, ne, das war alles noch so in die Schlagerecke. Von der, das ist eigentlich wirklich Vergangenheit. Ne? Das wird, und das wird auch nicht gewinnen. Das fände ich echt merkwürdig.
Und ich glaube, noch eine Verschwörungstheorie kurz um, dass die Marie auch nur dabei ist, damit der Florian Silbereisen in die Jury kommt. Weil der ist ja auch einer, der in der ARD und ZDF und überhaupt öffentlich-rechtlich ist ja jemand, der Flori, der Silbereisen, der zieht die, ne, das Publikum an, der Kapitän vom Traumschiff. Ja, aber der hat bestimmt gesagt, ja, nee, wenn ihr in eure scheiß Sendung kommt, dann gibt's mir ja so als Schlager-Tussi. Ja.
Genau, über einen Song wollten wir nicht mehr sprechen, aber bei ihren Outfit nochmal ganz kurz, was ich da gesehen habe, in diesem Kurzclip, den es gibt ja alle neuen Songs ja auch zusammengeschnitten in 5 Minuten vom ESC.
Mhm. Und den
einzigen Gedanken, den ich hatte bei diesem Outfit war, Gott, bitte, bitte, ich hoffe, sie fühlt sich dabei wohl. Ne? Also mehr will ich gar nicht dazu sagen. Ich will niemanden urteilen, Ich war mir nicht sicher, ob sie sich mit dem Outfit, mit dem sie sich da auf der Schlagerbühne präsentieren muss, oder ob das der Schlagermanager rausgesucht hat.
Also ich lese mal kurz, lange bleibt Marie Reim nicht alleine auf der Bühne. 4 Tänzer in ärmellosen schwarzen Oberteilen stoßen hinzu. Weste würde ich das so sagen, ärmellose schwarze Oberteile. Ja. Auf der 2. Strophe begibt sich die Sängerin mitten unter sie und geht die Treppe herunter. Mhm. Steht denn irgendwo was, so was sie anhat? Ach so, ein rotes Glitzerkleid, okay. Und dann auf der LED-Wand tanzen die Umrisse mehrerer Tänzer. Oh, dann nicht nur das, auch Maries Tänzer sind plötzlich oberkörperfrei. Sie sind oberkörperfrei? Sie haben nur noch Beine? Kurios. Also das dürfte nicht verpassen. Oberkörperfreie Menschen.
Oh Gott, oh Gott.
Ah, jetzt sehe ich sie hier kompakt hier in einem, ja, sieht ein bisschen aus wie eine Gardine, eine rote Gardine. Glitzert aber nicht, ist einfach nur eine rote Gardine.
Sie wird wahrscheinlich morgen oder heute Abend ein anderes Outfit haben als bei diesem Video, was vorher gedreht wurde. Bei der Generalprobe. Ich weiß nicht, wo das herkam.
Ja.
Ich weiß es nicht.
Also wir sind auf jeden Fall sehr gespannt, was uns die ARD heute Abend kredenzen wird. Es gibt Barbara Schöneberger, es gibt... Nee, Moment mal. Germany 12 braucht der deutsche SCV-Anscheid. Am Abend beginnt um 20.15 Uhr mit einer 5-Minuten-Runde. Das ist doch irgendwie, das ist doch vom letzten Jahr. Oder was? dann war Jamala. Da muss ich mich entschuldigen. Ich glaube, das ist, was ich vorhin über Jamala gesagt habe, das ist gar nicht mehr aktuell. Ich habe einfach hier bei Google irgendwas Falsches angeklickt.
Gott. Du brauchst wohl Hilfe beim Google mit KI. Aber dazu vielleicht in der nächsten Pottermas.
Oh ja, ich glaube auch.
Ja. Ach ja. Aber sagen wir nochmal kurz zu den Teilnehmern als Gesamtfazit. Also eigentlich ist es, finde ich, das mit dem 9. Teilnehmer ein Komplettreinfall. Reim und Katze schockieren mich. Rick 99 und Leona, 99 natürlich, sorry. Sind mir ziemlich egal.
Groß.
Ja. Und der Isaac aus Westfalen ist ein guter Typ.
Also. Ich finde auch, er hat auch rein optisch, finde ich auch, ne, dass er einfach ein ganz normaler Typ ist, so, ne, der jetzt irgendwie nicht hier auf Glitzer und Glamour macht, sondern der ist einfach so ein Junge wie, ja, keine Ahnung, von der Straße halt, so, ne?
Genau.
Und das kommt vielleicht auch ganz gut an, dass da mal so jemand dabei ist, der jetzt nicht so vielleicht auch allen Schönheitsidealen entspricht und so, ne, auch ein bisschen beleibter ist und so, ne, und ja, Max Butzke sowieso, ja, geht immer. Also ich glaube, es wird die Niederländerin. Und ich finde es auch mal ganz spannend, wie die das dann später dann auch weiter legitimieren, dass eine Niederländerin Deutschland, oder wie sie das auch selber dann macht, ne, dass sie wirklich glaubhaft dann für Deutschland dann normal mit Schwedisch bünden dann machen.
Und wenn das dann erfolgreich wäre, dann machen wir das nur noch so. Dann schicken wir nächstes Jahr eine Tschechin hin, irgendwann eine Dänin. Ne? Wir haben sehr, sehr viele Nachbarn. Das geht ein paar Jahre gut.
Hatten wir schon mal eine Dänin hier, Gitta Henning oder so? Ich weiß es nicht mehr. Ich kriege da alles
nicht. Er weiß.
Ja, also ich I just can't wait until tonight.
Ja. Und nicht, dass man mich jetzt missversteht. Ne? Es geht mir nicht darum, dass wir als Deutschland jemand mit deutscher Nationalität hinschicken, sondern die Irritation bei ihr ist ja, dass sie noch nicht mal in Deutschland wohnt und irgendeine Art echter Beziehung zu Deutschland hat. Es ist nur ein Nachbarland.
Ist ein Nachbarland, aber sie wollte schon immer mal das Nachbarland vertreten beim ESC.
Ja, ich wollte auch schon immer Polen vertreten, aber irgendwie klappt das nicht. Ja,
dann mach das doch nächstes Jahr.
Oh Mann. Schön. Mitch, ich bin echt gespannt, was jetzt geht.
Gucken wir mal, ne, bei dieser sehr schnell nicht mehr aktuellen Episode von Pottermos, was denn davon hängen geblieben gewesen sein wird. So.
Ja.
War auch nicht richtig.
Ich bin gespannt und wir hatten Spaß jetzt wieder hierbei, uns müssen das Maul zu zerreißen über neuen Songs, die schon in wenigen Tagen, acht davon, haben in wenigen Tagen keine Relevanz mehr. Einer zieht sich noch bis Mai und danach hat er auch keine Relevanz mehr.
Ja, wieder künstlich gehypt, ganz, ganz schlimm künstlich gehypt.
Ja, vielleicht auch nicht. Ne? Letztes Jahr unser Kandidat wurde nicht künstlich gehypt in Deutschland. Nö,
das stimmt.
Das hat man auch sein lassen, das kann man auch diesmal sein lassen.
Das war auch zu...
Liebe Freunde, bald gibt es wieder eine richtige Pottermos. Das war eine Sonderfolge. Bleibt uns gewogen. Bis bald.
Tschüss.